Domradio Reisen.
Es werden wieder die Stiefel geputzt. In der Hoffnung, dass der gute Nikolaus was reinlegt, die Kinder freuen sich jedes Jahr darauf. Im 6. Jahrhundert, da taucht er in Legenden auf und heute prägt er das Brauchtum zu Beginn der Adventszeit. Um den heiligen Nikolaus geht's heute in Domradio Reisen. Wir werden auf den Spuren des Nikolaus unterwegs sein. Wir werden überrascht sein, wie viele Nikolauskirchen es gibt und das nicht nur hier um die Ecke in Köln, sondern ja in der ganzen Welt im Grunde genommen. Und zu ihnen gehört auch die Nikolauskirche, zum Beispiel in Bari. Da werden die Gebeine des heiligen Nikolaus verehrt. Heute also alles rund um den Nikolaus in Domradio Reisen. Mein Name ist Dagmar Peters. Ich freue mich. Die Glocken, die Sie hier hören, das sind die Glocken der Pfarrkirche St. Nikolaus. Im kleinen Städtchen Hall in Tirol, ganz in der Nähe von Innsbruck. Das ist eine von sehr vielen Nikolauskirchen, die es in Europa gibt. Einige stellen wir Ihnen heute vor. Und jede Kirche hat so ihre Besonderheit. Diese in Hall zum Beispiel, die hat einen Knick. Also als die mittelalterliche Kirche im 15. Jahrhundert erweitert wurde, da konnte man den Chorraum nicht geradeaus nach vorne durchbauen, sondern man musste ihn mit einem Knick nach rechts bauen. Ja, am kommenden Sonntag wird in der Kirche festlich das Patrozinium gefeiert. Die Kölner Kirche St. Gerion, die hat eine Kapelle, die dem heiligen Nikolaus geweiht ist. Oder in Bari gibt es eine Kirche, in der die Gebeine des Nikolaus sind. Im Salzburger Land gibt es auch viel Adventsbrauchtum. Der Advent ist eine Zeit, die reichlich mit Brauchtum gefüllt ist. Also Barbara ist heute. Nikolaus, Adventskranz und Krippenspiel, das gehört alles dazu. Vor allem im südlichen deutschen Sprachraum. In den Alpenregionen, da wird das Brauchtum noch ganz besonders gepflegt. Also auch im Salzburger Land, da gibt es so einige Besonderheiten. So wie zum Beispiel das Anklökeln oder die Krampusse, das alles rund um Nikolaus.
Es ist längst Winter im Salzburger Land. Der Advent hat begonnen. Im Dorf Wagrain musizieren die Kinder der Grundschule in der Kirche. Brauchtum im Advent ist für sie ganz selbstverständlich. Den Adventskranz, der am ersten Advent in der Kirche gesegnet wird, haben sie selber gebunden.
Also, man holt sich das aus dem Wald, alles mögliche, also das Gras so ab. Und nachher macht man sich daheim so einen Reifen und da bindet man das einfach drumherum. Man muss aber schauen, dass nicht alles auf einer Stelle ist, weil sonst ist das viel zu dick.
Brauchtum ist noch was die Menschen zusammenhält. Weil beim Brauchtum kommen die Leute wieder zusammen, sitzen sie zusammen, es wird gesungen, es wird gespielt, es wird musiziert, es wird einfach geratscht miteinander, wieder miteinander gesprochen, füreinander Zeit zu haben.
Der Lehrerin Eva Höller ist die Brauchtumspflege ein großes Anliegen. Ganz eigene Bräuche gibt es im Salzburger Land, so das Anklöckelspiel am ersten Donnerstag im Advent. Dann kommen Erwachsene oder Kinder als Hirten und verkünden die Adventszeit. Die Barbara-Zweige werden ganz früh am frostigen Morgen geschnitten und wenn sie tatsächlich Weihnachten erblühen, heißt es, heiratet im Jahr darauf jemand aus der Familie. Auch der Nikolaus ist ein anderer oder besser ein echter. Nicht als Weihnachtsmann kommt er daher, sondern wie es sich gehört, als Bischof gekleidet. Mario ist einer von ihnen, eigentlich Elektroingenieur und seit über 25 Jahren als Nikolaus im Städtchen Hallein unterwegs.
Bei uns gibt's den Nikolaus. Und der Nikolaus ist am 5. und 6. Dezember von Haus zu Haus unterwegs. Der Bischof von Myra, der also junge Damen, die keine Mitgift hatten, durch den Kamin beschenkt hat. Und das ist auch heute unsere Aufgabe, diesen Brauch weiterzutragen.
Der Nikolaus kommt nicht allein. Die Krampusse begleiten ihn, finstere Gestalten in Fell und fiesen Masken.
Die Krampusse sind nur im alpinen Bereich natürlich mit mir die Begleiter, weil sie traditionell noch aus heidnischer Zeit hier im Winter in der dunklen Zeit das Böse von den Häusern fernhalten sollen.
Auch die Krippe hat im Salzburger Land eine lange Tradition. Sie wird schon am ersten Advent vom Dachboden geholt, wie Lehrerin Eva Höller erklärt.
Da ist die ganze Familie dabei. Und dann wird die Krippe aufgestellt. Und dann sind einmal Hirten, Josef und Maria und die Schafal. Und dann ist eben das Besondere am Weihnachtstag, am 24. am Heiligabend, bevor die Kinder dann zur Bescherung gingen, wird das Jesukind in die Krippen gestellt.
Und zur Krippe gehört das Krippenspiel. In Salzburg selbst, im Festspielhaus, gibt es das ganz große Krippenspiel, das mit herausragenden Kräften inszenierte Adventssingen, mit Hirtenkindern und Herbergsuche, aber auch mit aktuellen sozialkritischen Anklängen. Vor allem aber mit dem abschließenden Andachtsjodler, zu dem Jahr für Jahr die fast 40.000 Besucher sich von den Plätzen erheben, um einzustimmen. Draußen in den Dörfern des verschneiten Salzburger Landes treffen sich die Menschen derweil beim Glühwein. Überall gibt es kleine und kleinste Christkindlmärkte. Und Heiligabend schließlich gehen die Kinder in die Häuser und Ställe, um zu räuchern, segnen mit Weihrauch und einem Vaterunser, Mensch und Tier. Und zur Weihnachtsfeier daheim und tags zuvor in der Schule singen die Kinder dann das Stille Nacht, das hier im Salzburger Land 1818 erstmals gesungen wurde.
Eine kleine Einstimmung auf das, was übermorgen da ist, nämlich der Nikolaustag. Wir sind auf den Spuren des Nikolaus unterwegs heute in Domradio Reisen. St. Gerion. Die Kölner Kirche hat eine Kapelle, die ist dem heiligen Nikolaus geweiht. Es ist eine versteckte Kapelle voller Geheimnisse. Die liegt tief im Verborgenen in den Katakomben der geschichtsträchtigen Kirche. Eine Treppe führt den nichtsahnenden Besucher nach unten in einen spärlich beleuchteten Gang, bis er sich unverhofft in diesem kleinen Gebäude wiederfindet. Sarah Meisenberger ist die Treppe zur Kapelle hinabgestiegen und Kunsthistoriker Gottfried Strake hat sie dabei begleitet.
Die Nikolauskapelle gilt als eines der ganz großen Geheimnisse der Kirche St. Gerion. Ihre Geschichte ist nicht wirklich erforscht. Und das, was jetzt archäologisch zutage getreten ist, in der sogenannten oberen Sakristei, also oberhalb der eigentlichen Nikolauskapelle, verweist unter Umständen auf ein sehr viel höheres Alter, als man bisher angenommen hat. Nicht das Alter der eigentlichen Nikolauskapelle, sondern des Vorgängerbaus an dieser Stelle.
Hier wurden Baumaterialien gefunden, wie sie in der Antike verwendet wurden. Es wird daher angenommen, dass es sich zumindest bei Teilen der Nikolauskapelle um einen spätantiken Bau handelt, der südlich an das alte Dekagon des 4. Jahrhunderts anschloss. Ganz ihrem ehrwürdigen Alter entsprechend ranken sich um die Kapelle sowie überhaupt um die ganze Basilika St. Gerion geheimnisvolle Legenden. Über Gerion und seine thebäischen Legionäre, die römische Blutsäule, die der Sage nach Gut und Böse voneinander unterscheiden können soll, bis hin zum Traum des heiligen Anno.
1067 soll sich dieser Traum ereignet haben. Und der heilige Anno hat geträumt, er würde von den Mauren bedrängt werden, die ihn tatsächlich auch geschlagen haben, da er diese Kapelle an der Südseite der Kirche im Unstand belassen habe. Und er wacht auf und beschließt sofort, die Bauleute nach St. Gerion zu schicken, da er dieses Erlebnis nicht wiederholt sehen möchte, und lässt bauen. Er lässt als allererstes die sogenannte Nikolauskapelle wieder herrichten,
um die streitsüchtigen Mauren zu besänftigen. Die Furcht einer weiteren traumatisierenden Heimsuchung der Märtyrer veranlasst Anno in den folgenden Jahren zu weiteren baulichen Maßnahmen. Auf die Restaurierung der Nikolauskapelle folgte die Weihung der Krypta und schließlich des Hochchores von St. Gerion. Aber wie kam es überhaupt in Köln in so jungen Jahren dazu, dass eine Kapelle dem heiligen Nikolaus gewidmet wurde? Dazu, Herr Strake?
Noch ein großes Geheimnis. Wir wissen es nicht wirklich, aber wir wissen, dass die Prinzessin Theophanu dieses Patrozinium aus dem Osten mit nach Westeuropa gebracht hat. Und hier taucht es interessanterweise im Rheinland in den Jahren um 1000 dann eben erstmals auf. Und dann dauert es, wie gesagt, bis 1067 zum heiligen Anno, der dann hier an St. Gerion diese erste Nikolauskapelle weihen lässt, die sich ja bis heute erhalten hat. Ich denke, es wird die früheste Nikolauskapelle sein, die wir hier haben in Köln.
Und Kunsthistoriker Gottfried Stracke vermutet sogar, dass in dem von Anno geweihten Altar in der Kapelle noch Reliquien des heiligen Nikolaus zu finden sein könnten. Für den Pfarrer der Gemeinde St. Gerion, Pastor Andreas Brocke, zeugt diese besondere Kapelle mit ihrer langen Geschichte und den alten Schätzen davon, dass
Glaube nicht unsere Erfindung ist oder nicht irgendetwas ist, was wir jetzt neu erfinden müssen, sondern dass wir schon in einer großen Kontinuität und Geschichte stehen. Und eigentlich eben die frühchristlichen Grabsteine, von denen wir ja einige noch haben, ja immer auch vom Glauben dieser Menschen berichtet. Also auch die römischen Grabsteine sind ja teilweise christliche Grabsteine schon.
Als Zeuge des Glaubens hat die Kapelle für Pastor Brocke auch ohne Reliquien, vor allem in Bezug auf den heiligen Nikolaus, eine besondere Mission.
Es ist sicherlich nochmal überlegenswert, ob man diesen Ort nicht immer mal wieder auch in das Blickfeld der Menschen bringen kann, zum Beispiel natürlich jetzt im Advent oder eben im Dezember dann, wenn das Fest des heiligen Nikolaus gefeiert wird, wo es ja immer noch mal gut ist, auch deutlich zu machen, dass es um den heiligen Nikolaus und nicht um den Weihnachtsmann gilt, dass man da auch noch mal klar macht, also dass auch die Verehrung dieses Heiligen eben mit dieser Stadt und mit dieser Kirche verbunden ist, schon seit eben fast 1000 Jahren.
Die Nikolauskapelle in der Kölner Kirche St. Gerion. Pfarrer Andreas Brocke wird sich sicher freuen, wenn Sie die Kirche und natürlich auch die Nikolauskapelle dort besuchen.
Das Nikolauswochenende steht vor der Tür und wir wollen in Domradio Reisen schauen, wo wir dem heiligen Nikolaus begegnen können. Darüber spreche ich mit Brauchtumsexperte Manfred Becker-Huberti. Herr Becker-Huberti, in welchen Kirchen in und in der Nähe von Köln kann man ihm denn begegnen?
Es ist ja inzwischen so, dass Kinder, die Köln besuchen, die Wertigkeit umgestellt haben. Da kommt nicht zuerst der Dom, sondern das Schokoladenmuseum. Und wenn man am Schokoladenmuseum vorne guckt, bei der Einfahrt zu dem alten Hafen, wer dort steht, das ist der Nikolaus. Der Nikolaus war der Patron der Schiffer. Und die hatten ihre Kirche, die für sie zuständige Kirche, Maria Lüßkirchen, natürlich auch für den Nikolaus präpariert. Im rechten Seitenschiff oben die Decke, da sind die Legenden gemalt. Wer also dorthin geht und das als Ausflugsziel einmal wählt, sollte ein Fernglas mitnehmen, weil diese wunderschönen Legenden aus dem späten Mittelalter dort wirklich toll zu sehen und zu betrachten sind und die Legenden erklären. Und die Leute, die früher als Schiffer diese Pfarrkirche benutzten, zogen einmal im Jahr zur Wallfahrt. Wohin? Natürlich nach Brauweiler. Die Abtei, die Benediktinerabtei in Brauweiler, hatte Nikolaus als Patron. Und wer mal Nikoläuse sehen will, der entdeckt an dieser Kirche wunderschöne Darstellungen, nicht nur als Schlusssteine in der Decke, sondern auch als große Plastiken. Da gibt es zum Beispiel eine, die aus Eiche gearbeitet ist und einen Riesentrumm darstellt, der dort zu sehen ist. Also wunderschön, Nikolaus allüberall.
Also man muss nicht weit reisen, um dem Nikolaus zu begegnen. Wenn wir aber weiter ins Umland möchten zum Wochenendausflug, haben Sie da noch Ideen für schöne Nikolauskirchen oder Darstellungen?
Ja, ich würde eine Nikolauskirche empfehlen, die hier kein Mensch mehr kennt. Ist gar nicht so weit weg von hier, Saint-Nicolas-de-Port in Frankreich, Lothringen. Man fährt über Trier dorthin, von hier aus, von Köln, etwa sind das 1,5 bis 2 Stunden, die man mit dem Auto fährt und entdeckt in einem kleinen Städtchen eine riesige gotische Kirche. Ist heute noch riesig in diesem Örtchen, das natürlich inzwischen gewachsen ist. Und diese Kirche ist einmal die gewesen, die verbunden ist mit der neuen Legende von den 3 Scholaren, die getötet wurden und durch Nikolaus lebendig wurden. Und diese Legende löst bei uns das Schenken aus, das Beschenken der Kinder, und ist mit dieser Kirche verbunden, die dann ein zweites Kennzeichen hatte, das man heute aber in der Kirche selbst nicht mehr findet. Der diese Kirche gebaut hat, soll ein Ritter gewesen sein, der aus der Gefangenschaft der Muslime erlöst wurde. Und der hat seine Ketten mitgebracht und die Ketten hatte er an die Wand gehangen. Und alle Leute, die durch irgendetwas auch in Ketten geschlagen waren, pilgerten zu dieser Kirche und hingen ihre Ketten auf. Bis zur Französischen Revolution war diese Kirche vollgehangen mit Ketten und es hat zahllose Fuhrwerke bedurft, um diese Ketten einmal abzutransportieren, als man sie aus der Kirche entfernte. Diese Nikolauskirche enthält eine Nikolausreliquie, nämlich ein Fingerglied des heiligen Nikolaus. Und Das wird bei einer Nikolausprozession dann auch gezeigt. Aber die Kirche selber ist wunderschön, eine schöne gotische Anlage.
Wenn wir über die Landesgrenze hinausgehen, dann ist an diesem Wochenende das reiche Beschenken der Kinder in den Niederlanden schon bekannt. Da kommt nicht das Christkind, sondern da ist es der Nikolaus, der die Kinder beschenkt.
Richtig, aber ich würde Ihnen nicht empfehlen, auf Nikolaus nach Holland zu fahren, denn Sie können auf Heiligabend an jede Türe klopfen in Holland und man wird Sie freundlich hineinbitten. Nikolaus ist Familienfest und da gehört es sich nicht, dass man als Fremder irgendwo sich da hineinmischt. Man kann sich höchstens den Zug des Nikolaus und des Schwarzen Piet oder der Schwarzen Pieten in der Stadt ansehen, aber der Kontakt mit den Niederländern ist an diesem Tag sehr eingeschränkt. Da kommt das starke Familienbewusstsein zur Geltung.
So wie eben bei uns an Heiligabend und an Weihnachten. Natürlich muss es nicht unbedingt eine Nikolauskirche sein. Man kann auch Reiseziele weiter wegnehmen, wählen, wo man den Nikolaus trifft. Den trifft man ja nicht nur hier.
Man trifft ihn natürlich in Myra an, wo er selber gelebt hat, in der heutigen Türkei. Aber seine Gebeine sind nach Bari gebracht worden, nach Süditalien. Und wer das einmal genießen will, dem empfehle ich Anfang Mai dorthin zu fahren. Am 9. Mai feiert man dort die Translation, also die Überführung der Gebeine nach Bari mit einer riesigen Prozession, mit allem drum und dran, echt italienisch, farbenfroh und laut. Und diese Kirche, die dort steht, die ist gebaut worden nur für diesen Nikolaus. Und es gibt etwas ganz Interessantes an dieser Kirche. Wenn man vor dem Haupteingang steht, dann stehen links und rechts aus den Mauern hervorschauend zwei Ochsenköpfe. Das sind die Ochsen nachgebildet, die die Gebeine vom Hafen aus in die Stadt gefahren haben. Und sie sollten sie zu einer Stelle fahren, die man ausgesucht hatte, um dort die neue Kirche für Nikolaus zu bauen. Aber die Viecher sind da nicht hingegangen, sie waren nicht weiterzubringen, sind an einer Stelle stehen geblieben. Das nahm man als Gottesurteil und hat die Kirche eben an dieser Stelle gebaut. Deshalb die beiden Ochsen dort. Also Starrsinn kann auch schon eine göttliche Bedeutung haben.
Und wir können schon am Nikolauswochenende eine Nikolausreise im Mai planen. Dankeschön, Manfred Becker-Huberti, mit Tipps fürs Nikolauswochenende. In Domradio Reisen sind wir heute dem heiligen Nikolaus auf der Spur. Heute beschäftigen wir uns mit dem Nikolaus. Das Schöne am Advent, das ist ja auch, man singt zusammen, man singt gerne ganz bekannte klassische Lieder, die man aus Kindertagen schon kennt und die eigenen Kinder oder vielleicht auch die Enkel schon wieder singen. Und eines, was ganz besonders passend ist, was viele Kinder gerade singen, das ist das Liedchen hier.
Nikolaus, komm in unser Haus, denn der Nikolaus.
Der Nikolaus, der ist so ähnlich wie der Weihnachtsmann. Der kommt nur früher, am 6. Dezember.
Da singen wir immer Lieder. Der hat einen roten Mantel, wo so weiße Sachen dran ist. Und dann hat er so eine rote Mütze. Der hat einen weißen Bart. Und den haben wir schon mal in echt gesehen bei einer Freundin. Da hat er Geschenke hingelegt.
Tolles, lustig, lalalala.
Der hat ein goldenes Buch.
Und da schreibt er sich immer drin auf, ob die Kinder lieb waren oder so. Und wenn er dann kommt,
liest du das vor.
Ja, liest du das vor.
Einmal war der auch im Kindergarten. Da war auch ein Engelchen bei. Und da hat der Weihnachtsmann manchmal auch immer Socken versteckt mit was drinnen.
Bei uns in der Schule ist auch immer der Nikolaus.
Tolles, lustig, lalalala. Heute ist Nikolaus.
Es wird gerne gesungen rund um Nikolaus und auch die prominenteren Menschen singen tatsächlich solche klassischen Lieder. Da gibt es so eine Dame, die lässt sich von oben herab runterschweben. Die war sehr bekannt in den letzten Jahren, vor allen Dingen bei der Fußball-WM hat sie viel gesungen und ich verrate es schon, wahrscheinlich haben sie es jetzt schon selber erraten. Es geht um Helene Fischer, um die geht es gleich bei uns in der Sehnsucht.
In dem Moment, wo man auf die Welt kommt, da sind sie schon da, die Volkslieder. Im Kindergarten und in der Schule bekommen wir sie beigebracht. Die Eltern haben meistens auch ein paar drauf. Und so sind sie irgendwann ganz tief drin im Unterbewusstsein. Und wir verlernen sie eigentlich nie. Die am weitesten verbreiteten Volkslieder, das sind die Weihnachtslieder. Mindestens 26 Tage lang könnte man sie singen. Aber manche sind textlich doch so konkret, dass man sie streng genommen nur an gewissen Tagen singen darf. Zum Beispiel Lasst uns froh und munter sein. Ein klassisches Lied für den Abend, bevor der Nikolaus kommt. Geschrieben hat das Lied möglicherweise ein Theologe aus dem Münsterland. Im 18. Jahrhundert hat der ganz fleißig Gebets- und Andachtsbücher verfasst. Da würde dieses Lied ganz gut reinpassen. Aber so hundertprozentig sicher ist man sich da auch nicht. Und das macht ein Volkslied ja auch oft aus. Es ist da, wo es genau herkam, oft ein Rätsel. Das Nikolauslied Lasst uns froh und munter sein, jetzt heute hier im Domradio in der aktuellsten Einspielung. Helene Fischer mit diesem Lied.
Lasst uns froh und munter sein und uns recht von Herzen freuen. Lustig, lustig, tralalalala, bald ist Nikolaus abends da.
Nikolaus, komm in unser Haus, so singen wir in dem berühmten Adventslied. Und ja, morgen stellen die Kinder Schuhe oder Stiefel vor die Tür und hoffen, dass der heilige Nikolaus sie füllt über Nacht. Aber wer war das eigentlich, der heilige Nikolaus, und wo liegt er begraben? Wir wollen jetzt nach Italien reisen und Sie mitnehmen in das Haus des heiligen Nikolaus, in die Kirche, in der seit dem 11. Jahrhundert seine Gebeine liegen. In der Basilika St. Nicola in der süditalienischen Hafenstadt Bari ist das so.
Am Anfang stand ein Raub, ein Reliquienraub. 62 italienische Seefahrer und zwei Priester machten sich auf den Weg von Bari nach Myra, der Stadt in Kleinasien, wo im 4. Jahrhundert der heilige Nikolaus als barmherziger Bischof gewirkt hatte und wo er auch gestorben war.
Man ist schon ganz bewusst nach Osten, um die Gebeine zu bekommen. Dann hatte man wohl einen richtigen Zeitpunkt. Die Muslime hat man irgendwie überreden können, dass man zu diesem Grab kam. Aber jetzt waren die Mönche, die Brasilianermönche, die waren jetzt das Problem. Und wie man sie zum Schlafen gebracht hat, das geht aus der Geschichte nicht hervor. Aber man weiß, dass sie es gemacht haben. Und man weiß, dass man sich berechtigt fühlte, diese Gebeine hier mit nach Westen zu bringen.
Erzählt Reiseführerin Karin Schuh-Löcker. Auf jeden Fall brachten die Bariser Abenteurer ihre Mission auch zu Ende. Und am 9. Mai des Jahres 1087 legten sie wieder an im heimatlichen Hafen. An Bord die sterblichen Überreste des einstigen Bischofs von Myra. Der war nicht irgendein Heiliger. Neben der Mutter Gottes galt Nikolaus damals als bedeutendster Wundertäter überhaupt. Seine Gebeine in der Stadt zu haben, war ein kaum zu überschätzender Wirtschaftsfaktor.
Das hat richtig den Handel auch angeregt. Die Leute kamen übers Meer, sie kamen überall her. Sie mussten ihr leben. Plötzlich funktionierte der Handel. Man konnte was verkaufen, man konnte die Leute unterbringen zum Schlafen. Sie mussten essen. Das sind alles Dinge, davon lebte man. Und derjenige, der hierher kam, war sicherlich, einige waren arm, aber es waren auch viele Reiche. Die Gebeine des heiligen Nikolaus zu berühren und eventuell etwas von dieser Flüssigkeit zu bekommen, lange Jahre, haben diese Gebeine tatsächlich eine gewisse Flüssigkeit abgegeben.
Die wiederum als Nikolaus-Wunderwasser an Pilger verkauft wurde und wird. In jedem Fall brauchten die Gebeine damals im 11. Jahrhundert schnell ein neues Zuhause.
Und hier ist die Krypta so angelegt worden, dass jeder, der dem heiligen Nikolaus die Ehre erweisen wollte und beten wollte, hatte jetzt plötzlich Zugang zu dieser Reliquie. Das ist der Grund, weshalb eine solche Krypta hier angelegt wurde.
Und bereits 1089 fertiggestellt, also nur 2 Jahre nach der Ankunft der Reliquien. Antike Spolien zieren die Unterkirche. Das Gewölbe wird von Säulen mit aufwendig gearbeiteten Kapitellen getragen.
Dies alles zu Ehren des heiligen Nikolaus. Denn dort unter dem Altar gibt es den Reliquienschrein und in diesem Reliquienschrein ruhen diese Gebeine. Und das, seitdem diese Krypta errichtet wurde und von Urban II. Geweiht wurde. Und haben auch niemals den Platz gewechselt. Es ist einfach dort geblieben. Und in Anlehnung einfach, dass die Gebeine aus Myra kamen, hat man den griechisch-orthodoxen und den russisch-orthodoxen, die haben ja jederzeit die Möglichkeit, ihren Gottesdienst auch zu feiern oder auch Andachten zu feiern.
Und so schlägt die Nikolauskrypta wie kaum ein zweiter Kultplatz die Brücke zwischen West- und Ostkirche. Besonders eindrucksvoll für Christen aller Konfessionen der Blick auf die Grabstätte des Heiligen. Abgedeckt allerdings mit purpurfarbenem Samt.
Wenn man das wegmachen könnte, könnten wir ein Stück des Sarkophags sehen. Aber man hat es jetzt abgedeckt, das ist leider schade. Nun ja, aber das ist eben die Tomba del Santo, wie es hier heißt.
Karin Schuh-Löcker zeigt uns noch etwas, das für die orthodoxen Gläubigen eine besondere Rolle spielt.
Diese Porphyrsäule, vor der wir jetzt hier stehen, muss man immer als ein Symbol des heiligen Nikolaus sehen. Denn diese Säule hat ihn scheinbar immer begleitet. Es ist nicht nur so, dass sie immer dort war, wo er auch war, sondern er konnte ihr sogar befehlen, dann eben nach Myra zu gehen, von Rom aus. Und das hat sie getan und sie blieb in Myra. Und als die Gebeine dann hier nach Bari kamen, dann folgte auch die Säule.
Die Legende besagt, dass eben diese Säule des Nikolaus die letzte Lücke zur Fertigstellung der Krypta schloss.
Und während wir hier stehen, stehen hier orthodoxe Gläubige und sind ganz andächtig, gedenken wahrscheinlich dem heiligen Nikolaus. Und wenn man sich die Säule anschaut, warum steht sie nicht mehr als tragende Säule direkt in der Krypta? Nein, die Gläubigen würden sie wahrscheinlich so auseinandernehmen, um nur eine Reliquie mit nach Hause zu nehmen. Schauen Sie mal, jetzt sieht man auch, die Dame hat eine Berührungsreliquie, nennt man das. Sie hält ihr Tuch an diese Säule und geht wahrscheinlich jetzt ganz glücklich und gestärkt nach Hause.
Vielleicht aber vorher noch auf einen Rundgang eine Etage höher durch die Nikolauskirche selbst.
Ja, es ist eine dreischiffige Basilika, hat vorne noch den Original Lettner. Original ist das Ziborium, das ist ein Achteck mit wunderschönen kleinen Kapitälen getragen und ein doppeltes Achteck. Auf der Brüstung ist vorne eine kleine Emaillearbeit. Dort ist die Krönung Roger des Zweiten dargestellt. Das bedeutet aber, es ist eine Königsbasilika. Das heißt, der heilige Nikolaus der Erste und der König war der Zweite.
Königsbasilika also. Und vor allem Nikolauskirche. Erbaut auf den Trümmern des byzantinischen Gouverneurspalastes thront San Nicola heute monumental in der Altstadt Baris. Imposant wie eine romanische Trutzburg. Und wenn die Glocken läuten, dann trägt der Wind den Klang bis zum nahegelegenen Meer und manchmal auch aufs offene Meer hinaus.
So klingt sie. Die Kirche des heiligen Nikolaus in Bari. Hilde Reginiter war fürs Domradio dort und sie hat sich auch erklären lassen, dass in Bari nicht wie bei uns der Todestag des Heiligen gefeiert wird, also nicht der 6. Dezember. Dort feiert man nämlich den 9. Mai, den Tag, an dem die Gebeine des Heiligen in der süditalienischen Hafenstadt ankamen. Ich denke, das ist auch auf jeden Fall ein besserer Zeitpunkt für eine Reise dorthin. Also im Mai die St. Nikolauskirche in Bari besuchen, vielleicht ein Plan für 2016. Sie wissen schon, ich muss es gar nicht mehr sagen, denn wir haben ja die ganze Zeit schon über den Nikolaus gesprochen. Kirchen, die nach diesem Heiligen benannt sind, gibt es in Köln auch ganz schön viele. Die größte romanische Kirche auf der rechtsrheinischen Seite der Stadt, die steht in Dünnwald und die ist auch nach dem Bischof aus Myra benannt. Jan-Henrik Stehens hat sich mit der Glockengeschichte des Gotteshauses beschäftigt und dabei auch zwei Menschen getroffen, die Klaus heißen.
Wer sich aus Stammheim kommt, dem Kölner Stadtteil Dünnwald nähert, wird am Ortseingang von der Nikolauskirche begrüßt. Die Stiftskirche eines ehemaligen Prämonstratenserinnenklosters ist das größte romanische Gotteshaus des rechtsrheinischen Köln. In dem schmalen und gedrungenen Westturm auf der Nordseite hängen insgesamt 5 Glocken. 2 davon stammen noch aus der Barockzeit und wurden 1779 und 1781 vom berühmten Glockengießer Martin Legros gegossen. Die übrigen alten Glocken des Hauptgeläuts mussten im Zweiten Weltkrieg abgeliefert werden. Die Kirche wurde in dieser Zeit nicht genutzt und stand leer, weil der Gemeinde das Jugendheim im Dorf als Gotteshaus diente, das sonst von den Nationalsozialisten beschlagnahmt worden wäre. Klaus Flach erinnert sich noch an diese Zeit.
Mein Bezug ist jetzt zu der Kirche, dass ich vermutlich Klaus heiße, weil ich in der Nikolauskirche getauft worden bin, als einziges Kind von unseren Kindern. Die anderen sind vorher in Deutz getauft worden, wo meine Familie wohnte.
Der Vater von Klaus Flach war Lehrer und hatte sich in die alte Nikolauskirche regelrecht verliebt. Nach dem Krieg erhoffte er sich neues Leben für das Gotteshaus, das wieder im Zentrum der Gemeinde stehen sollte.
Und seine Idee war wie so ein Weckruf 1945, 46 in der Silvesternacht das erste Mal heimlich die Glocken zu läuten. Das wusste keiner in Dünnwald, nur der Küster wusste Bescheid und er hat dabei mitgemacht.
Und der Küster stellte bereitwillig den Kirchenschlüssel zur Verfügung. Immerhin hingen in St. Nikolaus, anders als in anderen Kirchen im Jahr 1945, noch drei Glocken. Zu den verbliebenen beiden im Nordwestturm gesellte sich noch das arme Seelenglöckchen im Dachreiter oben auf dem Kirchenschiff, das auch den Krieg überstanden hatte. Die ganze Familie war also erforderlich, um das Silvestergeläut von Hand in Bewegung zu setzen.
Nachts um 23:30 sind wir dann vom Hornpott, von der Baracke, wo wir wohnten, zu der alten Kirche hier spaziert mit Carbidgaslampen. Die gab es damals ja nach dem Krieg. Und dann sind wir in die Kirche rein und haben Punkt 12 Uhr die Glocken geläutet. Dabei fiel dann sehr viel Staub und Dreck runter, aber das war uns egal. Wir haben die Glocken geläutet und das werde ich in meinem ganzen Leben nicht vergessen.
Der erste Jahreswechsel nach dem furchtbaren Krieg wurde in Dünnwald also per Glockengeläut angezeigt. Da es damals noch kein lautes Silvesterfeuerwerk gab, hörten natürlich alle Dünnwalder die seit Jahren verstummten Glockenklänge. Und der Wunsch des Vaters von Klaus Flach ging in den folgenden Jahren schließlich in Erfüllung. Es entstanden in der Nähe der Kirche neue Wohnsiedlungen. Das Gotteshaus wurde umfangreich saniert und auch das Geläut wieder ergänzt. Das Glockenläuten von Hand ist inzwischen längst Vergangenheit, weiß Klaus Schibilla, der sich um die Gebäude der Pfarrgemeinde kümmert.
Wir können heutzutage die Glocken von der Sakristei aus einprogrammieren, wann man sie braucht. Morgens, mittags, abends die Engelsglocke, dann zum Gottesdienst die Glocken. Das kann man alles von unten machen. Man braucht nicht mehr raufzulaufen bzw. was einzuschalten. Das ist heute alles durch die Automatik möglich.
Nur das kleine arme Seelenglöckchen im Dachreiter hat diese Modernisierung nicht erfahren.
Das wird von Hand gezogen, also es ist ein Seil, was aus der Decke runterkommt und der Messdiener ein. Der Messdiener betätigt dann das Seil und läutet eben diese Glocke Ostern und Weihnachten.
So wohl auch in einigen Wochen wieder, wenn die Gläubigen sich zu den festlichen Gottesdiensten in der Kirche versammeln und die alten Weihnachtslieder singen werden.
Das war Domradio Reisen mit Dagmar Peters. Heute war Domradio Reisen unterwegs auf Spuren des Nikolaus. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes zweites Adventswochenende.